BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Ratsch am Donnerstag, dem 13. Juni. Und heute lassen wir es krachen und scheppern. Und wir gehen nicht in die Luft wie das HB-Männchen, aber am längeren Hebel sitzt heute eindeutig unser Experte für Redewendungen, Rolf Bernhard Essig. Und da geht's wirklich nicht um einen Super-GAU, sondern wir lassen uns elektrisieren von Sprichwörtern aus Forschung, Chemie und Physik. Und wir wissen ja, man soll den Volksmund nicht unterschätzen, auch wenn er nicht immer auf dem neuesten Stand der Forschung ist. Aber man findet viele sprichwörtliche Redensarten, die auf Physik, Chemie und andere Wissenschaften zurückgehen. Wer am längeren Hebel sitzt, haben wir schon gesagt, ist sicher unser Experte. Es geht um Triebfedern, um den Quantensprung. Es geht darum, dass die Chemie zwischen jemanden stimmt und manchmal steht man auf der Leitung. Potzblitz, schon ist er da, wie ein geölter Blitz. Unser sprichwörtlicher Experte Rolf Bernhard Essig zu Sprichwörtern. Und er steht nicht auf der langen Leitung, war es gerade leider noch ein bisschen, aber die Leitung steht zum Museum für Kommunikation. Dankeschön auch an unsere Technik und die Technik im Museum. Rolf Bernhard Essig, schön, dass es geklappt hat. Zwischen uns stimmt ja die Chemie.
Ja, das hoffe ich doch auch. Ich bin jetzt hier wirklich etwas ins Schwitzen gekommen, weil wir so Probleme hatten. Aber wir kennen ja auch die Tücken der Technik. Und ich war sowas von geladen. Aber zum Glück hier im Hause, da waren die Elektriker recht schnell. Und vielleicht kennen die Älteren unter uns noch den alten Zauberer aus der Keltenzeit, der immer, wenn sein moderner Freund ein Lichtschalter betätigte, sagte Elektriktrick.
War das nicht Kettwiesel aus der Kinderstunde?
Nein. Ja, genau, genau.
Da merkt man, wie wir zwei durchs Fernsehen, was damals technisch noch ganz anders war, geprägt sind. Hm. Habe ich jetzt ganz vergessen, es fällt mir jetzt nach 50 Jahren wieder ein. Sie haben keinen Knall, sondern Sie haben heute eine Führung durch das Museum für Kommunikation. Und diese Ausstellung heißt Potzblitz und passt perfekt zu unserem Thema.
In der Tat, es geht ums Fluchen und Schimpfen. Und ich glaube, selten wird so viel geflucht, wie wenn es eben nicht klappt mit den modernen Kommunikationsmitteln. Hier im Museum, da kann man ganz viel darüber auch im technischen Sinne feststellen und betrachten. Alte Relais-Schränke beispielsweise. Wir kennen ja bei älteren Menschen wie mir, dass wenn jemand sagt, mir fällt nichts ein, und der andere sagt, aber ich höre deine Relais rattern. Also bei alten Schaltschränken in der Telekommunikation war das ganz üblich. Und meine Ausstellung übers Fluchen und Schimpfen, die hat auch so ein paar technische kleine Spielereien. Und da fluchen und schimpfen wir auch manchmal, wenn es nicht klappt. Aber zum Glück gibt's hier den Pascal Schnackig. Der ist dann der richtige Mann und der findet dann die Probleme. Und ganz häufig stimmt ja, was wir alle wissen, never change a running system. Also wenn es gerade läuft, ja nicht rumspielen, aha, weil man keine Ahnung hätte, was man dann tun soll.
Da haben Sie so manchen Geistesblitz wahrscheinlich heute bekommen.
Geistesblitz, genau, da sind wir auch dabei. Also diese Idee, dass Wissen mit Helligkeit zu tun hat, das ist ja etwas Allgemeinmenschliches, findet man in jeder Sprache. Da ist so viel Erhellendes zu finden. Und wir wissen, dass wenn jemand ein richtig genialer Mensch ist, man auch sagt, er ist die Leuchte der Wissenschaft. Das heißt, innerhalb der Forschung ist er dann noch besonders strahlend, ein brillanter Charakter, ein heller Kopf. Es ist so viel in der Richtung und natürlich auch vom Gegenteil, jemanden hinters Licht führen, da ist er dann eben im Dunkeln, dann weiß er nicht mehr so viel Bescheid. Also als ich die Sendung vorbereitete, hatte ich ein bisschen Muffensausen, ob ich denn genügend finden könnte. Und am Ende war es aber dann so viel, dass ich noch im Zug alles Mögliche aufschrieb. Und eine Besonderheit fand ich auch sehr schön, dass ein Agent von uns mal schrieb, der lange sich nicht gemeldet hatte, er sei in einer Zeitfalte verschwunden.
Schöne Vorstellung.
Ja, und da sind wir mittendrin in der ganz modernen Astrophysik und in der Frage, kann man die Zeit falten? Also die wir vielleicht auch Star Trek gesehen haben oder Raumschiff Enterprise, wie das hieß, wir hören ja immer, man solle den Warp Antrieb einschalten. Und to warp heißt verzerren, krümmen. Und es geht um eine Krümmung der Raumzeit, von der Albert Einstein ja auch schon gesprochen hat. Und da hat sich der Gene Roddenberry vorgestellt, das sei eben möglich, einen Antrieb zu erfinden, der dadurch über Lichtgeschwindigkeitsreisen ermöglichte. Und gerade in diesem interstellaren Bereich, das ist ja so unglaublich spannend, was da für Entfernungen zurückzulegen sind, da haben wir ja dann auch die Wissenschaft der Astronomie, die die Sterne vermisst. Und weil die Entfernungen so groß sind, sagen wir ja auch, wenn jetzt zum Beispiel Herr Lindner neue Schulden aufnehmen muss, das sind ja astronomische Zahlen. Eigentlich ein Quatsch in gewisser Weise. Aber trotzdem, wir wissen sofort, was gemeint ist, weil in der Astronomie eben mit solchen gewaltigen Entfernungen gerechnet wird. Wir kennen auch die manchmal falsch verwendete Idee, wenn jemand sagt, das dauert noch Lichtjahre, bis das passiert. Aber das Lichtjahr ist eine Entfernungsangabe, eben so viele Kilometer, wie das Licht benötigt in einem Jahr. Und da das Licht 300.000 Kilometer pro Sekunde braucht, sind das unvorstellbare Entfernungen, astronomische Entfernungen.
Sie haben mal Raumschiff Orion gesehen und Raumschiff Enterprise, wo man früher gesagt hat, Raumschiff Entenscheiß, als wir jung waren. Also. Und da ging es ja auch um die unendlichen Weiten. Und es war so die Vorstellung von der Zukunft, die jetzt eigentlich schmunzelnd betrachtet werden muss im Rückblick. Wie die Technik Einzug gehalten hat in Sprichwörtliches. Um Donner und Doria, Potzblitz und andere technischen Dinge in Redewendungen geht's heute bei Rolf Bernd Essig bei unseren Redewendungen, Sprichwörtern. Weil wir gerade von den alten Serien gesprochen haben, wie Raumschiff Enterprise und Orion, muss ich an unsere Papas denken, wie die dann immer an der Antenne rumfummeln mussten, wenn Fußball kam oder Bundestagsdebatte oder sonst irgendwas.
Ja, also wenn wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir sprechen ja dank technischer Erfindungen miteinander über eine App. Und auf dieser App, das ist so lustig, da sind als Symbole ganz altmodische Dinge. Ich habe hier einen Knopf und da ist eine stilisierte Fernsehantenne oder Funkantenne zu sehen. Das heißt, also das, was wir so lange eben auch verwendeten, das wird bis heute im Digitalen, wo es eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, auch noch so abgebildet. Oder auch das Mikrofon, was hier gebildet ist auf dieser App. Das ist ein schönes, altes Rundfunkmikrofon. Sieht so aus wie so eine große, große Pille. Und dieser Trost des Analogen, wie ich das manchmal genannt habe, der ist sehr, sehr spannend. Gerade wenn wir beide jetzt auch miteinander sprechen, da geht es ja im Digitalen nicht mehr so um die Wellenlänge. Aber wenn man sich gut versteht, wie wir zwei, dann sagt man ja auch, wir sind auf einer Wellenlänge. Und weil viele nicht mehr daran denken, dass das aus der Funktechnik kommt, die sagen dann, wir schwimmen auf einer Wellenlänge. Aber ich meine letztlich sogar die Musik gerade, ich musste so dran denken, da waren ja so lange Töne von Geige und Flöte und das erinnerte mich ein bisschen an diese Töne, die man auch auf den äußeren Frequenzen des Radios hörte. Wenn man da rumgedreht hat, dann waren dann auch so hohe Töne, die so lang waren. Das ist ja auch so eine alte Erfahrung, die wir haben. Und Musik ist ja nichts anderes, als dass wir Töne hören, vibrierende Luft in gewisser Weise, also Luftschwingungen, die auch ganz klar physikalisch zu definieren sind, wie Klangfarben, die ja durch die Obertonreihe entstehen. Also auch da spielt die Welle eine große Rolle. Und da ist besonders schön, dass der Herr, der für die Wellenlänge das Maß gefunden hat, wenn er sich auch ein bisschen anders schreibt, aber sehr viel Herz hatte.
Herz jetzt mit Z oder mit TZ? Weil ich sage, er schreibt es anders. Also
das genau, mit TZ.
Diese Begriffe hatte ich in Physik noch kapiert, dann bin ich ausgestiegen.
Ja.
Technik,
aber Sie kennen,
Technik hat Sie sich schon immer interessiert.
Ja, doch, unbedingt. Ich war zwar auch da nicht so wie meine beiden Freunde Adrian und Markus, das waren so richtige Schrauber, aber auch in vielen anderen Dingen sehr bewandert. Was mir schon sehr gefiel, das war Musik, die Sie auch noch kennen, von Kraftwerk. Die hatten ja auch Songs, in denen es ganz klar um Technik ging, also ganz einfach Autobahn natürlich. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn oder Transeuropa Express, aber dann gab es ja auch Ohm, Sweet Ohm. Und da ging es ja nicht um Home Sweet Home, sondern um Georg Simon Ohm, der hier in Nürnberg ja auch der Hochschule
genannt wird. Der Ohmsche Widerstand.
Genau, R ist U durch I, das haben wir noch vielleicht im Kopf. Aber das ist so schön, weil Ohm Sweet Ohm, das funktioniert ja auch. Oder geflügeltes Wort fast schon wurde ja auch ihr Song Wir sind die Roboter oder Radioactivity. It's in the air for you and me. Also da merkt man auch, Musik und Technik hat ja auch eine sehr starke Verbindung. Und das geht hin bis in die Elektrizität. Gilbert Bécaud hieß ja Monsieur 100.000 Volt.
Stimmt.
Und da sind wir bei den sogenannten Mars-Menschen. Wir waren ja beim Interstellaren und die Mars-Menschen, die kennen wir alle. Aber die Mars-Menschen sind die Leute, nach denen Einheiten benannt wurden, also eben Volt oder James Watt oder Marie Curie oder dann auch Pascal und Joule und Ampere und Angström. Angström, es ist ja weniger gebräuchlich, aber in dem Bereich sind es unglaublich viele Einheiten, auch Tesla beispielsweise. Wir kennen das nur noch als Auto, aber der Tesla-Meter, der misst eben die Feldstärke beispielsweise.
Das ist schon faszinierend, wie selbstverständlich das in Sprachgebrauch alles übergeht. Und Sie gehen dem Ganzen auf den Grund.
Ja, und bin auch, gerade wenn wir auf den Grund gehen, da sind wir so im Bereich der Hydrostatik, Hydrodynamik, also der Wasserkräfte. Und wenn wir da ein bisschen nur uns umschauen, dann merken wir sind auch im Bereich der Psychologie oder der Psychoanalyse zum Teil. Wir kennen alle das Problem, dass wir manche Dinge gerne verdrängen. Aber das kommt aus der Hydrostatik. Also die Schiffe haben ja eine Wasserverdrängung und die gibt dann ihnen Auftrieb. Und selbst das ist ja auch wieder in unserer Psyche etwas ganz Wichtiges. Wenn etwas schiefgegangen ist, dann geht es uns nicht gut und dann kommt etwas sehr Schönes und wir sagen, ich habe Auftrieb bekommen. Aber beim Auftrieb, da sind wir genau wieder bei dieser schönsten Anekdote vielleicht aus der Antike über die Wissenschaft, wie der Archimedes von Syrakus bei einer ganz schwierigen Aufgabe plötzlich die Lösung fand, als er ins Bad stieg, weil er Wasser verdrängte, weil die Badewanne zu voll war. Und dann hat er genauso viel Wasser verdrängt, wie sein Körper schwer war. Und er hat damit die Gesetze erkannt, die dahinter stecken, von Auftrieb und Verdrängung, die heute in der Psychologie und im Alltag so üblich sind.
So ein kluger Mann, der war auch nicht unterbelichtet.
Ja, und ist dann nackig angeblich durch die Stadt gelaufen, hat geschrien, Heureka. Ja, genau, ich hab's gefunden. Und das ist ja auch sprichwörtlich geworden. Also auch, das ist ganz schön, dass die Wissenschaft so ihre kleinen Anekdoten und Geschichten hat, die uns ja auch einen besseren Zugang zum Thema ermöglichen.
Ist schade, dass man es uns zu Schulzeiten nicht so erzählt hat. Ich war nämlich keine Leuchte in Naturwissenschaften. Sie?
Nein, ich weiß noch bis heute, und das zeigt, wie außergewöhnlich das war, dass ich mal in Physik eine 1 hatte in einer Klausur. Und auch der Lehrer war etwas verwundert, aber ich musste die nachschreiben, war ganz alleine. Es war die Zeit lange vor Smartphones. Das heißt, ich konnte überhaupt nicht abschreiben. Da hatte ich offenbar mal richtig was kapiert. Da ging es meines Erachtens um Hangabtriebskraft und solche Dinge.
Wirst es
noch. Und das habe ich noch verstanden. Aber danach wurde es immer, immer schwieriger. Aber fasziniert hat es mich bis heute, gerade auch so Temperaturmessungen. Wir merken das ja, wenn wir in anderen Ländern sind, wo andere Temperatureinheiten eine Rolle spielen. Vielleicht erinnern Sie sich auch an die Geschichte von Ernest Hemingway, wo ein Junge denkt, er muss sterben, weil er so eine hohe Temperatur hat. Aber er hat nicht kapiert, er hat ein Fahrenheit-Thermometer und da ist die Temperatur ja viel, viel höher, als die wir nach Celsius haben könnten. Also bei 42 Grad ist ja Schluss, da gerinnt das Eiweiß. Und er aber denkt, er ist jetzt zum Tod verurteilt. Und erst ganz, ganz spät in der Geschichte versteht er oder verstehen die Erwachsenen, was sein Problem ist, warum er so verzweifelt ist. Auch das zeigt, wie das Messen, die Temperatureinheiten eine ganz existenzielle Bedeutung haben können. Und wir kennen das auch, wenn wir jetzt eine Feier erleben, die richtig blöd ist und sagen, also die Stimmung war auf dem absoluten Nullpunkt.
Oder auf dem Siedepunkt.
Oder auf dem Siedepunkt, genau. Dann ist eben 100 Grad Celsius oder der absolute Nullpunkt, das ist ja minus 273,15 Grad Celsius oder 0 Grad Kelvin. Und auch da würde kein Mensch daran denken, dass wir jetzt mitten in der Physik sind. Aber das ist ja auch das Schöne. Also es muss niemand wissen, aber es könnte jemand darüber nachdenken und ach Mensch, das ist ja Physik oder ja diese alltagslustigen Dinge wie die Socken sind weg. Und man fragt sich, die kann doch die Waschmaschine nicht gefressen haben. Und dann hört man ja oft, die sind in einem schwarzen Loch verschwunden. Und das schwarze Loch ist sowas Faszinierendes, dass da so ein Körper unglaublicher Masse alles anzieht, einschließlich Licht, und dass wir nicht sagen können, wie es da drinnen aussieht, was da passiert. Und in Christopher Nolans Film Interstellar spielt das ja eine ganz, ganz große Rolle, der auch physikalisch sehr, sehr stark sich hat beraten lassen dafür. Aber das schwarze Loch ist längst im Alltag angekommen und sehr praktisch, wenn man was verloren hat.
Aber das sind auch wieder, wie in der Psychologie, wenn man sagt, so Übersprungshandlungen, dass man einen technischen Begriff nimmt, wenn man was nicht erklären kann. Die Technik gibt einem dann diese Sicherheit, dass es dann wissenschaftlich belegt sein müsste.
Genau, aber es ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten.
Ha, sind wir wieder.
Also die Formeln selbst im Alltag, das ist so lustig, wenn wir sagen, Ansatz mit X war wohl nix. Das klingt so locker leicht, aber diese Ansatzgeschichte, das ist ja Mathematik. Und X als die Unbekannte, das ist ja so wichtig. Und ich habe dir das X-mal gesagt, sagt der Vater dann auch. Also in dem Fall steht das X für sehr, sehr oft. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich dir das gesagt habe. Also das ist eben das Schöne. Wir müssen keine Physiker sein oder keine Chemiker. Aber wir haben eine Handhabe, vielleicht einen Zugang schon über die Alltagssprache. Und ich hoffe, dass ganz viele Jungen und Mädchen in den MINT-Fächern auch das Poetische durchaus sehen können.
Rolf Bernhard Essig bei mir zu Gast im Museum für Kommunikation in Nürnberg. Worum geht's denn überhaupt bei dieser Ausstellung?
Es geht um das Fluchen und Schimpfen von der auratisch-magischen Sphäre des Verfluchens, also der Fluch des Pharao beispielsweise oder Gott, der die Menschen verflucht, bis hin zur Hate Speech, also ganz modern auch. Und es geht um die verschiedenen Möglichkeiten des Fluchens. Warum tun wir das überhaupt? Was hat das für einen guten Sinn, dass wir das tun? Also man kann sich damit ja auch unterhalten, bei Piratenfilmen beispielsweise, da kommt das ja unbedingt vor, in der Literatur sowieso. Sportler motivieren sich manchmal auch, indem sie sich selber beschimpfen oder andere, quäl dich, du Sau, ist ja bekannt geworden. Das war Bjarne Ries, glaube ich. Und ganz viele andere Aspekte. Es geht um das Positive, was das Fluchen und Schimpfen, die Kraftausdrücke bewirken kann, und natürlich das Negative. Und für mich besonders überraschend war die Frage, was passiert in unseren Hirnen, wenn wir fluchen oder es vielleicht gerade noch vermeiden können. Also die Neurophysiologie, um es wissenschaftlich zu sagen, die ist da hochspannend, wie wir auch ganz viele Phänomene wie Tod und Ähnliches erklären können. Man kann aber auch viel spielerisch Zugänge finden, also kleine Rätsel, wie man in anderen Ländern flucht und schimpft. Es gibt ein kleines Mobile mit den beliebtesten Schimpftieren in verschiedenen Ländern. Es gibt Filmausschnitte, Musik, in der geschimpft wird. Und natürlich geht es um den Dialekt. Da kann man ja richtig gut vom Leder ziehen.
Wir Bayern können ohnehin schimpfen und fluchen, weil man einfach Dampf ablassen kann. Dann sind wir wieder bei den technischen Dingen.
In der Tat. Also bei der Verdrängung, hatten wir ja gesagt, sind wir bei der Hydrodynamik oder Hydrostatik. Bei dem Dampfablassen, da sind wir spannenderweise bei einer Idee, die schon lange, bevor es eine richtige Theorie dazu gab, sehr einleuchtend erschien. Und da sind wir bei der Idee, dass der Mensch eine Maschine ist. Es gab da einen Franzosen, Lametri mit Namen, der schrieb ein ganzes Buch, das hieß L'Homme Machine, der Mensch als Maschine oder die Maschine. Und er ging davon aus, das ähnelt sich durchaus. Es wird Treibstoff zugeführt in der Nahrung oder durch die Nahrung und in Leistung umgewandelt. Es wird, was überflüssig ist, wie Asche beispielsweise bei einem dampfgetriebenen Dampfross wie der Lokomotive, wieder ausgeschieden, indem wir das ja auch tun. Und diese Idee, die führte dann auch gerade, als die Dampfmaschinen so wichtig wurden im Bereich des Bergbaus zuher und dann natürlich auch als Reisemöglichkeit durch die Dampflokomotive, für ein Bild verwendet, das wir im Alltag auch uns gut vorstellen können. Denn Aufregung, Ärger, das wurde immer mit Hitze, mit Wärmeentwicklung verbunden. Und hier hatten wir auch Wärmeentwicklung, die zu Dampf führte. Und der Dampfdruck wurde dann verwendet, um Leistung daraus zu ziehen. Und so konnte man sich denken, jemand, der sich ärgert, der wird immer hitziger, hitziger, hitziger. Und irgendwann dann muss eben dieser Dampfdruck ein Ventil finden. Da sind wir ja auch wieder in genau dieser technischen Sprache. Und durch das Ventil kommt hoffentlich dann auch, dass man diesen Dampf loswerden kann. Erst in den 50er Jahren hat Konrad Lorenz, der berühmte Verhaltensforscher, dafür ein lustiges, sehr technisches Modell geschaffen, das hydrodynamische Instinktmodell nach Konrad Lorenz. Und da ging er darauf ein, dass wir auch eine gewisse Hemmung haben, sofort loszuschimpfen oder Dampf abzulassen. Und das hat er dann eben auch damit erklärt, dass der Ärger wie so ein Wasserstand immer höher steigt und dadurch der Druck immer mehr, aber das Ventil mit einer Feder gesichert ist. Das ist die soziale Kontrolle. Aber wenn der Druck zu stark wird, dann wird eben auch diese Feder überwältigt von der größeren Kraft und dieser Druck kann dann durch diesen Abfluss abfließen und wir sind wieder auf Normaldruck.
Manchmal steht man aber auch einfach unter Strom. Erst war ja der Dampf technisch die größte Neuerung und dann kam der Strom und dann haben sich auch die Redewendungen geändert.
Das ist so. Also die Technik bleibt, die Mechanik etwas entscheidend Wichtiges. Es ist ja auch schön, dass wir im Bereich der Sprichwörter und Redensarten nicht eine Ersetzung nur haben, sondern eigentlich mehr ein Nebeneinander. Wir haben noch die ganz alte Technik, obwohl sie kaum noch im Alltag zu sehen ist. Hier im Museum natürlich schon, weil das Museum für Kommunikation mit dem DB-Museum unter einem Dach ist. Hier sehen wir also ganz viele Dampfmaschinen. Aber die elektrische Energie, die war sowas von besonders. Die ersten Versuche, die zeigten, ein toter Frosch kann mit Hilfe von elektrischer Energie zu Zuckungen gebracht werden, dass wir kapierten, wir selbst sind auch in der Hinsicht eine Maschine, weil durch Strom unsere Muskeln bewegt werden. Das war ja auch ganz etwas Besonderes. Und diese führte dann dazu, dass wir in vielen Bereichen für die Erkenntnisse oder für andere Reaktionen den Strom verwendeten. Wenn jemand beispielsweise eben wie jetzt vorher Dampf ablassen muss, dann sagte man später, bei dem sind die Sicherungen durchgebrannt. Und dadurch gibt es dann gleichsam Stromschläge, die alten Sicherungen, die Sie auch sicher noch kennen. Dies waren ja Schmelzsicherungen, die, wenn zu viel Strom da durchlief, als Überspannungsschutz, so wirklich durchschmolzen und dadurch war die Leitung unterbrochen. Es wurde kein Strom mehr durchgeführt. Und wenn die Sicherungen durchbrennen, hat man dann aber sich vorgestellt, aha, der ist nicht mehr in seiner normalen Verhaltensform, sondern die Sicherungen, die ihn davor bewahrt haben, Dummes zu tun, die sind auf einmal eben durchgebrannt und hindern ihn nicht mehr. Das ist dann eine Kurzschlusshandlung. Wer mal einen Kurzschluss verursacht hat, der merkt, das ist natürlich auch nicht so eine gute Sache. Unter Strom stehen, hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Also da gibt es unglaublich viel in diesem Bereich.
Und man kriegt dann gern eine gewischt oder wenn man nicht zu viel unter Strom steht, Manchmal haut es, wie Sie gesagt haben, haut es einen die Sicherungen raus. Und das Ganze hat einfach mit den holprigen Versuchen des Stroms zu tun, wie wir es wahrscheinlich in unserer Kindheit noch gekannt haben. Also die alten Leitungen kennen wir und die alten Sicherungskästen kennt man auch noch.
Genau, wenn dann eben der Blitz eingeschlagen ist, das war bei uns mal der Fall, dann stinkt es nicht nur im ganzen Haus, sondern da hat man auch einen Blackout. Und da ist wiederum ganz bemerkenswert, dass dieser Begriff eigentlich aus dem Theater kommt. Im Theater des 19. Jahrhunderts, da ging man aus mancher Szene raus, indem man plötzlich die Bühne verdunkelte. Und das nannte man Blackout, also schwarz aus der Szene herausgehen. Und als dann der Strom kam und Edison vor allen Dingen durch seine Glühbirnen das Licht in die Haushalte brachte, das nicht mehr blakte oder stank oder ruste, da war man dann natürlich ganz entsetzt, wenn der Strom plötzlich weg war. Und dann war es wie im Theater. Plötzlich war alles dunkel und dann nannte man den Stromausfall auch Blackout. Und das hat sich dann über viele, viele Jahrzehnte erst im Englischen gehalten. Durch den berühmten Blackout der 70er in New York haben wir es dann auch aufgenommen. Und von dort aus hat es dann die Weiterung bekommen, wenn einem nichts mehr einfällt. Wenn plötzlich große Leere oder eben große Dunkelheit im Hirn ist, dann hat man auch gesagt, ich habe einen totalen Blackout, ich weiß nicht mehr, was da war.
Erzählen Sie mal Ihren Kindern oder Enkelkindern, dass man Autoscheiben runterkurbeln musste, dass man mit Zwischengas gefahren ist, dass der Motor nagelt oder dass er nicht anspringt oder dass man ein Auto kurz schließen muss, was man jetzt alles gar nicht mehr kann mit den Hightech-Autos. Das sind lauter Begrifflichkeiten, die jetzt etwas altmodisch geworden sind, aber im Sprachgebrauch durchaus noch zu finden sind, Rolf Bernhard Essig.
Die Sprache ist zum Glück sehr traditionell. Also ich finde gerade dieses Nebeneinander sehr menschlich und sehr gut, dass wir einerseits Dinge haben, die sehr einfach sind in der Mechanik, wie eben die Hebelgesetze am längeren Hebel. Da kann man eben mehr Hebelkraft, wenn man den richtigen Punkt hat zum Ansetzen, entwickeln. Und gleichzeitig geht es eben bis in die allermodernsten Ideen der Quantenphysik. Und in diesem Bereich jetzt des Autos oder überhaupt der Motoren, da gibt es eben sehr, sehr viel, was sehr altmodisch ist, bis hin zum Zahnzulegen. Da sind wir im Bereich einfachen Antriebs. Wir kennen alle beim Fahrrad, das jetzt zumindest keinen Kardanantrieb hat oder Riemenantrieb, dass solche Zahnräder dazu dienen, um Kraft zu übertragen. Die Vorstellung, die im frühen 19. Jahrhundert schon entwickelt wurde, war die, wenn ein Zahnrad einen Zahn mehr hätte, dann würde es besser antreiben, mehr Kraft auf die Kette bringen. Aber naja, das stimmt natürlich physikalisch nicht. Es geht ja um die Frage, wie groß sind die Ritzel, die da in Beziehung sind. Wo ist das kleine, wo ist das große Ritzel? Das macht den entscheidenden Unterschied. Auch das Getriebe, die Übersetzung ist da etwas Wichtiges. Und das macht ja aber nichts. Für den Volksmund war das klar genug. Und dann gab es in den Dampflokomotiven, wie man hier im B-Museum auch sehen kann, eine Dampfdruckregulierung mit einer Art Halbzahnkranz, in die ein Hebel einrastete. Und wenn man den Hebel dann löste und einen Zahn nach vorne schob, hatte man mehr Dampfdruck und dadurch mehr Geschwindigkeit. Also hier haben wir eine ganz klare mechanische Redensart. Die Fremdenführer erklären trotzdem völlig falsch, dass es mit Topfaufhängungen zu tun hat. Und wenn man den Topf einen Zahn runterhängt, dann wird das Essen schneller warm. Nur in keiner Sprache der Welt ist zulegen, und das heißt ja einen Zahn zulegen, nach unten, also weniger Zähne. Deswegen stimmt das natürlich schon nicht. Es geht hier wirklich um Motoren, es geht um Mechanik. Und die Motoren, die sind ja selber auch sprichwörtlich geworden. Der Motor, eine Entwicklung, das kennen wir ja auch. Das kommt ja eigentlich von movere, bewegen. Das Automobil, das sich von selber bewegt. Aber wir haben in dem Bereich noch ganz, ganz vieles. Jetzt schalt mal einen Gang zurück, sagt man manchmal zu mir. Oder auf die Tube drücken, da es um das Gaspedal, aber eigentlich ist der Vergaser letztlich damit gemeint, der mehr oder weniger Kraftstoff durch eine Leitung, Tube eben bekommt. Und auch da in diesem Bereich, ja, Vergaser, da sind wir ja bei der Frage, bis zur Vergasung ist das Nazisprache. Eigentlich geht es im Grunde um Chemie, dass nämlich der Aggregatzustand sich ändern kann von fest zu flüssig zu gasförmig. Und da habe ich eben auch Mittel und Wege, um etwas zu einem Kraftstoffgemisch mit Luft zu führen, den Vergaser. Der hat natürlich gar nichts mit den Nazis zu tun. Und es geht eigentlich um den Einsatz von Giftgas im Ersten Weltkrieg. Da haben die Soldaten dann gesagt, ich mache das nicht nur, bis ich schwarz werde, was ja auf die Pest zurückgeht, den schwarzen Tod, sondern ich mache das auch bis zum Äußersten, eben bis zum Gastod, bis zur Vergasung. Das war wirklich ein böser Soldaten-Lanzerwitz und der hat sich dann im Allgemeinen durchgesetzt, hat mit der Vernichtung der Shoah, der Judentötung durch die Nazis im industriellen Maßstab durch Giftgas aber gar nichts zu tun. Es macht nichts, dass wir trotzdem diesen Ausdruck nicht mehr benötigen, den wir einfach weglassen können, meines Erachtens, ohne jede Not. Wir haben im Bereich des Motors so viel anderes, was wir ganz leicht verwenden können. Und da gibt es solche Ausdrücke wie schon mal vorglühen. Da denkt ja auch kein Jugendlicher, der zwei Bier vor der Disco trinkt, daran, dass es hier eigentlich um die alten, teils sogar auch neue Dieselmotoren ging, die Brennkammer erstmal erhitzen mussten, damit bei diesem Selbstzünder überhaupt die Zündung gut funktionieren konnte. Da war so eine Glühwendel am Armaturenbrett der Traktoren oder auch der Autos, der alten Dieselautos. Und dann musste man die sogenannte Rudolf-Diesel-Gedächtnisminute abwarten, bis dieses Schalterchen erlosch. Das war ja so ein Licht, das mit dieser Glühwendel zu sehen war. Und wenn das erlosch, dann konnte man erst starten.
Das vergisst man dann auf einmal. Jetzt, wo Sie es mir erzählen, kann ich mich erinnern, dass das, wenn man in Eile war, dass man gewusst hat, auch jetzt, wenn ich mit einem Diesel unterwegs bin, das dauert einfach noch. Und ich glaube, man verdrängt es dann nach einer Weile. Und jetzt, wo Sie sagen, glaube ich, beim nächsten Diesel werde ich wieder drin sitzen und denken, warten. Wie haben Sie gesagt, die Rudolf-Diesel?
Gedächtnisminute. Und Diesel, das roch ja auch ganz besonders, dieser Heizölgeruch. Früher sagte man auch zu sehr einfachen Dieselfahrzeugen, das ist der Heizöl-Ferrari. Und wenn eine Frau meistens, manchmal auch ein Mann, zu viel eines Duftstoffes erwischt hatte, dann sagte man auch, du hast dich ganz schön eingedieselt.
Man sagt ja aber auch jetzt zum Beispiel, weil Sie schon vom Vorglühen gesprochen haben, beim Trinken, beim Feiern, man sagt jetzt aber auch bei alkoholfreien Getränken spritfrei.
Genau, also das ist ja aber auch lustig deswegen, weil spritfrei ja auch auf Spiritus zurückzuführen ist, nicht nur auf den Sprit im Auto, aber in beiden Fällen geht es natürlich um, ja, Destillate und vor allen Dingen um alkoholische Destillate, die in dem Fall dann eben alkoholfrei sind. Ganz klar auch übrigens jetzt fällt es mir zum Glück nicht ein, ich bin eben ein Spätzünder.
Haben Sie keinen Geist?
Also wenn einem nichts einfällt, dann sagt man auch zu jemandem, bei dem es dauert, bis der Groschen gefallen ist, was ja aus alten Automatenzeiten herkam. Also da war es ja auch manchmal so bei dem Kaugummiautomaten, da ging das schnell, Groschen rein, zweimal drehen, dann kamen die Kügelchen raus.
Oder ein Ring.
Aber es gab ja auch solche Strumpfautomaten, vielleicht erinnern Sie sich noch, das war sehr, sehr spannend. Das waren große Automaten mit solchen konzentrisch angeordneten Fächern und wenn man jetzt eine zu große Laufmasche hatte, dann konnte man dort Geld einwerfen, aber die Schächte dafür waren viel länger als beim Kaugummiautomaten und natürlich auch bei anderen Automaten, die Essen herausgaben oder Kaffee oder Ähnliches, da sind diese Schächte, durch die Münze fallen muss, viel länger. Und das hat man verglichen mit der Zeit, die es benötigt, bis der Wissensimpuls endlich da ist. Und dann sagt man, ist bei dir endlich der Groschen gefallen? Und dann kommt eben statt der Ausgabe, die einen Strumpf bietet oder einen Kaugummikugel oder einen Ring, da kommt der Gedanke endlich raus.
Jetzt ist bei mir auch der Groschen gefallen. Danke für die Erklärung. Aber es sind wirklich interessante Konnotationen, die man einfach nur weiß. Man weiß nur, was man hört oder was man liest, wenn Sie es uns erklären. Und ich glaube, das geht Ihnen genauso wie uns, die wir es von Ihnen hören. Es macht irgendwie süchtig, da ein bisschen weiter zu spintisieren.
Ja, also eine Freundin von uns, die sehr, sehr gut Englisch kann, die spricht mit mir am Telefon manchmal stundenlang über die Herkunft von Wörtern und immer wieder kommt dann dieser Heureka-Moment, ach, jetzt verstehe ich endlich. Also in der letzten Sendung mit Hitzelberger über die Sterne, da war es das Desaster und endlich verstand ich, es heißt Disaster, es ist der Unstern, der hier gemeint ist und das ist dann eine gute Erklärung und plötzlich versteht man viel mehr, wenn man etwas verwendet. Und das macht nicht nur Spaß. Ich glaube, das ermöglicht auch, bildstärker, klarer und mit mehr Freude zu sprechen.
Wobei wir uns ja schon ein paar Mal auch über die Verballhornungen von Sprichwörtern unterhalten haben. Aber weil das meiste ja eine Geschichte hat, wie Sie es uns gerade erklären, und auch ein Spiegelbild der technischen Entwicklung ist unser Thema heute, fallen mir dann wieder so Sachen ein, wie Sie mir vorhin schon über unsere Fernsehsendungen gesprochen haben oder über die alten Fernsehapparate oder die alten Radios, wo man so richtig schwungvoll rumdrehen konnte. Völlig in Vergessenheit geraten ist, glaube ich, auch bei den Mofas das Zweitakter-Gemisch. Können Sie sich noch daran erinnern?
Ganz wunderbarer Geruch meiner Jugend. Die beiden schon genannten Schrauberfreunde Adi und Markus, die hatten solche Zweitakter, die Express und die Quickly beziehungsweise die NSU Fox oder Max. Und das war dann eben bei der Tankstelle erstmal dieses Mischen, die Mischung herstellen. Das waren ja selbst schmierende Motoren, die brauchten das Öl im Kraftstoff. Und das gab dann diesen für mich immer noch guten Geruch der Auspuffgase, eigentlich völlig widersinnig. Aber weil es mich so an diese alten Zeiten erinnert, auch der Zweitakter, der in der DDR so unbedingt wichtig war, auch im Ostblock, in anderen Gegenden, da hatte man überall diese Zweitaktgemische in der Luft. Das war ein ganz besonderer Geruch und es war dann auch besonders, wenn dann jemand mit einer Heinkel-Tourist vorbeikam. Das war nämlich ein Roller, der hatte einen Viertaktmotor.
Sir Quickly, Rolf Bernhard Essig, wir haben noch einigen Zündstoff für die nächste Stunde nach den 11 Uhr Nachrichten.
BR Heimat, habe die Ehre.
Herzliches Grüß Gott zur zweiten Stunde von unserem Ratschsack Termine Kaiser. Wir haben heute keine Funkstille, wir sprechen Klartext, wir sind auf Draht und wir sprechen über andere technische Ausdrücke aus Forschung, Physik, Chemie und Wissenschaft, die unseren Sprachgebrauch hineingegangen sind. Einige Qs haben wir jetzt noch auf dem Plan, zum Beispiel die Quadratur des Kreises oder die Quintessenz oder einen Quantensprung. Woher das alles kommt, das erzählt uns gleich Rolf Bernhard Essig mit einer kurzen Leitung heute in das Museum für Kommunikation nach Nürnberg. Es ist noch gar nicht lange her, da haben wir hier im Bayerischen Rundfunk mit Tonbändern und Schallplatten gesendet, kein einziger Bildschirm vor der Nase gehabt und auf einmal ging's rucki zucki und wir hatten digitale Technik und senden jetzt auch BR Heimat digital. Schnell ist es gegangen, aber ein Quantensprung war das technisch eigentlich auch nicht, Rolf Bernhard Essig.
Ja, ich weiß nicht, ob sich manche noch an den Physikunterricht erinnern. Auf jeden Fall kennen wir alle das Atommodell, das wir mit Niels Bohr in unseren Köpfen haben. Da ist also der Atomkern und drum kreisen die Elektronen. Das kennen wir aus ganz, ganz vielen Darstellungen bis hin zu Comics. Da gibt es ja bei den Disney-Comics Atomium, glaube ich, heißt dieses eine komische Wesen sogar. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr beliebt gewesen. Es wurde auf einmal anschaulich. Man stellte sich vor, wie das Universum in Großen, wo wir ja auch Planeten haben und dazu dann die Satelliten oder Monde, die um Sterne kreisen, so würde um den Atomkern da eben auch was herumkreisen. Das war eine sehr einleuchtende, aber eben unterkomplexe Darstellung in verschiedener Hinsicht. Die Quantenmechanik hat das etwas genauer noch dargestellt. Und wenn jedenfalls, das stimmt auf jeden Fall, die Elektronen ihre Energiezustände wechseln, dann nannte man das damals den Quantensprung, wobei bei diesem Wechsel des Energiezustands ein Photon ausgesendet wurde. Dieser Quantensprung, und das ist das Spannende, passiert ja im subatomaren Bereich. Der ist also außerordentlich winzig. Also das hat mit dem, was wir uns vorstellen, überhaupt nichts mehr zu tun. Aber Quantum, das klang und die ganze Quantenphysik für den Normalsterblichen nach etwas Großartigem. Mhm. Und innerhalb der Quantenmechanik gab es ja auch wirklich unglaubliche Fortschritte. Und so hatte man den Eindruck, ein Quantum Leap oder Quantum Jump im Englischen, da hat sich es vor allen Dingen auch erstmal durchgesetzt, der Quantensprung, das sei was richtig Revolutionäres, etwas Großartiges. Und so wird es ja heute verwendet, wenn wir sagen, das ist ein Quantensprung der Technik. Der Quantensprung selber war auch damals schon in den 20er Jahren sehr umstritten, weil man ja über Jahrtausende einen Grundsatz in der Physik hatte, Natura non facit saltus, also die Natur macht keine Sprünge. Da ist immer so eine langsame, kontinuierliche Entwicklung. Und hier hätte man dann plötzlich im subatomaren Bereich diese plötzlichen größeren Sprünge innerhalb von Energiezuständen. Deswegen war das auch sehr, sehr umstritten. Und es macht wieder mal klar, uns ist nicht so ganz wichtig, dass wir jetzt im physikalischen oder wissenschaftlichen Sinne exakt das sagen, was in diesem Sinne eben eigentlich gesagt wird, sondern unsere Vorstellung ist wichtig. Und beim Quantensprung denken wir eben daran, das ist etwas ganz Großartiges, so wie ein Zeitsprung vielleicht. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Warum müssen wir immer ganz hundertprozentig wissen, worum es geht? Es ist so, dass Goethe mal einen schönen Satz gesagt hat, man weiß nur, solange man wenig weiß, wächst Wissen, so wächst der Zweifel.
Manche Sachen von Goethe sind doch wirklich gut. Die Quintessenz ist, dass der Quantensprung eigentlich das Gegenteil von dem ist, was man sagt. Und die Quintessenz selber ist ja auch wieder so eine Geschichte. Das ist ja eher das Konzentrat von einem Wissen. Aber wenn ich mich vage erinnere, ist das Quint das fünfte. Es ist dann das fünfte Element.
Und wir sehen vor unseren Augen Mila Jovovich, Bruce Willis und Gary Oldman in dem Film Luc Besson's Das fünfte Element. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Sie sind ein Cineast.
Ja, ein bisschen schon. Aber früher noch viel mehr. Die Quintessenz dabei, ja, Sie haben vollkommen recht, die hat sich auch wiederum sehr, sehr verändert. Am Anfang geht es um den guten alten Aristoteles. Ein so wichtiger, fundamentaler Forscher, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, was der für unsere Welt bis heute bedeutet. Der jedenfalls, der war der Überzeugung, es gäbe neben den vier Elementen, die wir alle so kennen, Feuer, Wasser, Erde und Luft, noch ein weiteres, nämlich den Äther, das Himmelsfluidum, wie er das so schön genannt hat. Das war auch wichtig, um viele Dinge in der Astrophysik zu erklären. Und er meinte, es sei so eine Art unvergängliches Feuer, aber trotzdem etwas, was wie Wasser fließen könnte. Diese besondere, nicht so leicht fassbare und erkennbare Essenz oder das Seiende, das hat die Spätantike dann als Quinta Essentia, das fünfte Seiende oder eben das fünfte Element bezeichnet. Quinta Essentia wird dann zu der Quintessenz Und es war schon im hohen Mittelalter so, dass man sich darunter aber auch unter dem Eindruck des Destillierens vorstellte, das sei etwas besonders Feines, etwas auf das extrem Wichtigste zusammengedrängte. Und damit waren wir dann bei der Bedeutung, das ist das Wesen von etwas und hat sich also völlig verändert. In dem Film von Luc Besson, da ist ja auch spannend, dass dieses fünfte Element dann eine menschliche Figur, eben die Mila Jovovich ist, die selbst die Quintessenz ist. Die Liebe ist ja da dann die Quintessenz in gewisser Weise auch. Und da sind wir wieder bei dieser Verbindung von Physik und Poesie, die ich so wichtig finde. Es gibt ja leider die Idee, wer Geisteswissenschaftler ist, der braucht ja die Physik oder die MINT-Fächer überhaupt nicht, denn die seien ja so kalt. Wir sagen ja auch, das ist nur technisch, das ist rein mechanisch, das ist ja bloß automatisch, das wird ja alles abfällig verwendet. Aber im Grunde war es so, dass gerade jemand wie Aristoteles, aber auch andere Techniker, Philosophen, Erfinder der Antike, die Verbindung zur Poesie, zum Spirituellen durchaus hatten und das Schöne darin sahen. Es gibt sogar in der ganz modernen Astrophysik die Frage, ist nicht dieser Wunsch nach der Schönheit einer Formel oder einer Erkenntnis eines Modells sogar im Weg stehend, wenn wir etwas genau beschreiben wollen, weil wir uns so freuen daran, wenn wir eine Schönheit haben in einer mathematischen Gleichung. Also auch hier ist wieder sehr schön diese Verbindung, dass wir also nicht überheblich sein sollten, wenn wir wie ich nicht so viel von dem Ganzen verstehen, dass wir trotzdem empfänglich bleiben für die Bedeutung des Ganzen und eben auch für die Schönheit.
Aber jetzt brauchen Sie es ja auch für Ihren Beruf, dass Sie sich mit technischen Dingen beschäftigen, auch als Geisteswissenschaftler. Und die Literatur ist ja aber auch ein Spiegelbild Ihrer Zeit. Es gibt ja auch ein Essay von Thomas Mann, wo er völlig begeistert ist, wie er zum ersten Mal über ein Grammophon ein klassisches Konzert hören kann, oder ich glaube, es ist ein Radiogerät, eines der ersten, und so begeistert ist, als ob er in einem Konzertsaal gesessen sei. Und solche Dinge sind ja auch, widerspiegeln ja eben die technische Erneuerung, oder wenn in der Operette ein Automobil erstmals vorkommt, oder wenn in der Oper was Technisches vorkommt, oder bei E.T.A. Hoffmann ein Mensch, der ein Automat ist. Das ist ja so diese alte Sehnsucht, nach dem Schlüssel des Lebens forschen zu können oder ihn finden zu können. Und das ist ja in der Literatur auch ganz oft zu lesen.
Bei Thomas Mann und dem Grammophon, da gibt's Essayistisches, aber im Zauberberg, da gibt es ja das eigene Kapitel, Fülle des Wohllauts heißt es. Und da geht es genau um diese Entdeckung von Hans Castorp, dass über das Grammophon er in die Musik, vor allen Dingen Aida spielt eine große Rolle, eintauchen kann. Und für uns heute kaum vorstellbar, denn wir hören ja manchmal noch Grammophone vorspielen und denken uns, das ist ja ganz grässliche Tonqualität, aber offenbar war es für damalige Verhältnisse gut genug oder eben faszinierend. Hauptsache, und da sind wir wieder beim Sprichwörtlichen, man hat keinen Sprung in der Platte. Das ist ja auch was zum Glück, weil die Vinylplatten eine Renaissance erleben, wieder etwas bekannter. Auch hier denke ich manchmal an den Trost des Analogen. Und wie Sie sagen, die Literatur spielt da immer wieder hinein und sie ist ja gerade in dem eigenen Bereich des Science Fiction ganz besonders wichtig. Und die Science Fiction, sagen wir, der Roboter, der Begriff kommt ja aus dem Tschechischen und ist von den Brüdern Čapek erfunden worden in ihrem Theaterstück RUI, das ich sogar vor kurzem in Bamberg von einer unabhängigen Theatertruppe mal sehen konnte. Sehr, sehr spannend, tolles Stück. Und in der Science-Fiction-Literatur, da haben wir in Deutschland nicht so viele. Hans Dominik war da früher sehr wichtig in diesem Bereich. Jules Verne ist der bis heute wohl international bekannteste, der sehr, sehr vieles aufgrund der technischen Entwicklung seiner Zeit nur ein bisschen weiter dachte, also beispielsweise die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen mit Hilfe von Druckluft. oder überhaupt die Entwicklung des U-Boots. Da gab es ja schon U-Boote, wenn auch nicht so tolle wie die Nautilus, das war. Und später dann Isaac Asimov oder Stanislaw Lem. Und da sind wir wieder in so einem Bereich, wo wir mit der Wissenschaft und der Literatur und dann dem Film wieder im Sprichwörtlichen sind. Heute sagt man häufig zu Leuten, die etwas nicht wissen wollen oder ja so etwas drüber hinwegschauen, du musst dich entscheiden, ob du die rote oder die blaue Pille nimmst. Und da sind wir bei Matrix. Die rote Pille, die dann ermöglicht, weiter so dumm zu bleiben, oder die blaue Pille, die ermöglicht, dass man die Erkenntnis gewinnt. Das geht zurück auf Stanislaw Lem, der Futurologische Kongress. Die Literatur hat Isaac Asimov, sage ich nur, I, Robot, ein ganz großartiger Text. Da merkt man, wie viel Logik auch an Spannung bedeuten kann durch diese drei Gesetze der Robotics. Also da sind wir wieder genau bei dem, was Sie sagen, so, wo ist der Ursprung des Lebens? Mhm. Das ist der springende Punkt.
Da haben wir ihn ja wieder. Aber jetzt von Science-Fiction-Literatur abgesehen, wir beide haben uns ja schon gestanden, und es geht sicher einigen Hörerinnen und Hörern auch so, dass wir das Lesen eigentlich mit Comics begonnen haben. Und es war nicht so anspruchslos, wie unsere Großeltern gemeint haben. Also diese großartige Erika Fuchs, die Mickey Mouse und Donald Duck übersetzt hat, wo es auch viel um Technik ging. Und ich weiß jetzt nicht mehr, war jetzt der Supererfinder Daniel Düsentrieb bei Fix und Foxy? Oder war der bei Mickey Mouse? Und der hatte, es gab doch auch so einen kleinen Geistesblitz. Oder war der mit Mr. Knox, haben wir gesagt, wahrscheinlich Knox?
Na, das sind Unterschiede. Also der Mr. Knox oder Knox, das war Fix und Foxy. Und Daniel Düsentrieb, das ist das Disney-Universum. Und dieser Daniel Düsentrieb, das war ja das typische Bild des schon auch genialen, aber ein bisschen vertrottelten Erfinders, der manchmal so genial war, dass er schon wieder vergessen hatte, woran er gerade gearbeitet hat. Und das gab dann zum Teil auch unangenehme Folgen. Also die Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht mehr los, wie es im Zauberlehrling heißt. Das ist ja für die Forschung, für die Wissenschaft immer dieses Menetekel. Da könnte etwas, ein Geist aus der Flasche gelassen werden, wie man auch sagt. Und das hat man dann nicht mehr im Griff. Und bei Daniel Düsentrieb, da läuft in der Tat so ein personifizierter Geistesblitz herum, das ist das Helferlein. Das
Helferlein,
eine
ja.
Glühbirne mit Beinchen und Ärmchen. Ganz entzückend, diese kleine Figur. Ich hatte schon gar nicht mehr dran gedacht, aber eigentlich sollte man immer sich vorstellen, dass so ein kleines Helferlein an seiner Seite ist und zwischendrin einem so antippt, was tust denn du da gerade? Ist das sinnvoll? Ist das wirklich gut, was du tust?
Schauen Sie mal im Museum rum für Kommunikation, vielleicht finden Sie ein kleines Helferlein. Und durch unsere Ratsche erinnern wir uns ja beide immer wieder an Geschichten von früher, eben ans Zweitaktergemisch, wie wir eben beratscht haben, oder ans Helferlein von Mickey Mouse und Donald Duck. Und mir fällt gerade ein, bei unserem Klingelschild stand Dippel Inc. Kaiser. Mein Papa war Diplom-Ingenieur, aber was Dippel Inc. ist, habe ich nicht kapiert. Andere Papas waren Lehrer oder Metzger oder haben eine Autowerkstatt gehabt, und meiner hatte so einen komischen Beruf, Dippel Inc. Und dann habe ich bei Mickey Mouse Dippel Inc. Diplom-Ingenieur Daniel Düsentrieb gelesen und habe gedacht, der Papi ist Erfinder und er zeigt es uns nie. Er hat es uns auch nie gezeigt, er war Vermessungsingenieur.
Und bei Erika Fuchs ist dann der schöne, geflügelte Spruch zu finden, dem Ingenieur
ist nichts zu schwör.
Ist das nicht gut? Also großartige Erfindung. Was da passiert ist in dem Bereich, in der Tat auch bei den Comics, da gibt es ja auch diese vielen, die in der Zukunft spielen. Wie hieß es? Atlan gab es doch. Und auch Perry Rhodan gab es manchmal nicht nur als Heftchen, sondern als Comic, hat aber nicht so gut funktioniert. Da waren die Groschenhefte da doch noch besser. Sehr, sehr erfolgreich, auch international erfolgreich. Und da sind eben Dinge in den Alltag eingewandert, die wir mit der Raumfahrt verbinden. Und spannend, dass in den letzten, ich denke, so etwa 20 Jahren aus den USA ein Ausdruck eingewandert ist, das ist keine Raketenwissenschaft. Mhm. Also es ist not exactly rocket science, heißt es im Original oft. Und unter Raketenwissenschaft verstand man jetzt nicht die Raketen, die die Russen leider gerade auf die Ukraine schießen, sondern es ging um die Raumfahrt und alles, was damit zu tun hat. Da ging es ja um die vielen Berechnungen, die nötig sind in dem großartigen Film Hidden Figures, verborgene Zahlen. Da geht es ja darum, dass diese Berechnungen für die Flugbahnen der Raumschiffe von sehr vielen Frauen und darunter wiederum vielen schwarzen Frauen angestellt wurden. Und diese schwarzen Frauen sind wie in ein schwarzes Loch gefallen. Niemand wollte von denen eigentlich etwas wissen. Die sollten wie Maschinen nur diese vielen, vielen Berechnungen, die damals Computer in der Art noch nicht ausführen konnten, durchführen und ansonsten hidden sein, also versteckt. Und damit natürlich auch verschwiegen. Also da sind auch soziale und historische Dinge, die eine große Rolle spielen. Und wenn eben solche Zahlen verborgen sind oder die Berechnungen und die Berechnenden keine Rolle spielen, das ist dann wirklich ganz, ganz übel. Und da sind wir in einem Bereich, der mit der Wissenschaft in einem negativen Sinn zu tun hat. Diese typisch männlich zentrierte Wissenschaft, die eigentlich eine dumme Wissenschaft ist, denn wieso sollte man die Hälfte der Menschheit vergessen, die ja unglaubliche Leistungen im Bereich der Wissenschaft auch angestellt hat? Marie Curie nannte ich ja auch als eine der ganz berühmten, aber es gibt noch viel, viel mehr. Also wenn wir an Lovelace denken, die für die Informatik, für die Computertechnik sehr, sehr wichtig war, oder Florence Nightingale im Bereich der Statistik, eine ganz entscheidende Figur im 19. Jahrhundert, die hat man einfach nicht auf dem Schirm. Zum Glück gibt es inzwischen einige neue Bücher, die sich genau damit beschäftigen, welche Frauen wurden in der Wissenschaft nicht nur nicht beachtet, sondern zum Teil ja sogar unterschlagen.
Jetzt haben Sie gerade noch den passenden Ausdruck gebracht. Die hat man nicht auf dem Schirm, den erklären Sie uns noch. Dann spielen wir Musik und dann kommen wir noch zur Quadratur des Kreises. Woher kommt es mit?
Dem Schirm, der Schirm. Also ich hatte ja auch eine Ausstellung für das Museum der Bundeswehr in Berlin-Gatow und da ging es um Luft und Sprache und dort konnte man viele erste frühe Radargeräte sehen und die Radargeräte, die übertrugen ja die elektronische Signatur weit entfernter Objekte auf einen Bildschirm. Das war damals schon so. Und obwohl sie weit entfernt waren, hatte man sie gleichsam unter Kontrolle. Man wusste zumindest, wo sie waren und die ungefähre Geschwindigkeit und konnte entsprechend reagieren. Heute ist das sehr abgesunken. Also wenn die Frau sagt zu ihrem Mann, bring mal den Müll raus und er sagt, ich habe das auf dem Schirm, dann weiß man, das dauert noch ein bisschen.
Viele Sprichwörter und Redensarten fallen einem selbst ein, wenn man sich mit Rolf Bernhard Essig über Sprichwörtliches unterhalten kann und darf. Und weil er sich bei Filmen gut auskennt, fiel mir gerade auch wieder ein, dass man wahrscheinlich erst seit 100 Jahren sagt, wenn man etwas nicht mehr weiß, weil man einen Blackout hat. Wie es jetzt heißt, hat man früher gesagt, ich habe einen Filmriss. Aber jetzt kommen wir zum springenden Punkt.
Wobei ich selber gerade nachdachte, und das ist ja nie verkehrt, und mein inneres Helferlein, das hatte mir schon vorhin so zugeflüstert, das stimmt genau umgekehrt. Ich hatte von der roten und der blauen Pille gesprochen. Die rote ist natürlich die Pille, das macht ja schon die Signalfarbe deutlich. Die rote Pille, die man nimmt, die führt zu einer nicht ganz angenehmen Erkenntnis, wie es wirklich ist. Und die blaue Pille, die ist sedierend, die führt dazu, dass man so weiterlebt, dumm wie bisher. Also diesen Fehler bitte ich zu entschuldigen.
Und Heureka, also Sie haben es
zu Protokoll gegeben. Ich hoffe, jetzt habe ich es ein für alle Mal kapiert. Also die Viagra-Pille ist dafür, dass man wieder weiterschläft. Also das ist der springende Punkt, dass man immer mal wieder nachdenkt. Das sagte mein Vater schon. Du sollst denken, du sollst nachdenken. Naja, aber der springende Punkt, ja, der ist etwas, das mich seit Kindertagen begleitet. Man verwendet es häufig, man stellt es sich vor, wie so mexikanische Springbohnen hießen die, glaube ich, dass das so rumhüpft. Aber als ich versuchte, auf den Grund zu gehen, was gar nicht schwierig war, kam ich dann schon wieder auf Aristoteles. Der wollte wissen, wann beginnt eigentlich das Leben. Und er hatte die kluge Idee, man muss beobachten. Er war an sich schon ein sehr kluger, empirisch arbeitender Mann, der viel mit Beobachtung arbeitete, allerdings nicht immer. Also er behauptete auch, dass die Frauen nicht so viel Zähne hätten wie die Männer. Aber er war verheiratet. Er hätte einfach nur bei seiner Frau mal zählen sollen und feststellen, da gibt's keinen Unterschied. In dem Fall aber, als es um den Ursprung des Lebens ging, fiel ihm ein, es gibt doch ab und zu griechisches Rührei oder was auch immer. Jedenfalls dachte er, die Hühnereier, die müssen ja befruchtet werden und danach passiert irgendwas damit, damit es nicht mehr so ein Eidotter und ein Eiweiß ist. Und er fing also an, befruchtete Hühnereier zu untersuchen, einen Tag nach der Befruchtung, zwei Tage und so weiter. Und irgendwann sah er einen roten Fleck, also das Herz, das sich dort zeigt, des Embryos, das da langsam entsteht. Und das war für ihn dann der Beginn des Lebens. Er nannte das ein Zeichen, das sich hüpft oder auch springt. Und das wurde übersetzt im 16. Jahrhundert ins Lateinische als Punctum saliens, der springende Punkt. Und das ist eben, weil es so wichtig ist, das Leben entsteht dort, ein Sinnbild, ein sprichwörtlicher Ausdruck für das Entscheidende geworden.
Und die Quadratur des Kreises?
Etwas, das sehr, sehr schwierig ist. Man hat sich in der Antike mit dieser Aufgabe schon beschäftigt, überlegt, gibt es eine Möglichkeit, Quadrat und Kreis in eins zu bringen, dass die Fläche die gleiche ist, dass ich wirklich das so rechnen kann. Aber wir haben ja die Kreiszahl Pi. Und weil die unendlich viele Stellen hat, komme ich auch nicht ganz genau dran. Man überlegte dann, wie kriege ich das hin, dass ich diese Kreisfläche immer näher an ein Quadrat bringe. Und man hat also mit Innenquadraten und Außenquadraten versucht zu rechnen und wurde immer, immer, immer genauer. So viel ist zumindest bei mir noch hängen geblieben aus dem Mathematikunterricht, dass dadurch die Differentialrechnung entstand, die ja auch eine ist, die sehr genau ist, aber letztlich, weil Pi darin eine Rolle spielt, auch nicht bis ins Letzte genau sein kann. Aber sie ist so genau, dass wir in der Moderne unglaubliche Berechnungen damit anstellen konnten und unglaubliche Entwicklungen. Wenn man dann noch bedenkt, dass der Leibniz im 17. Jahrhundert diese Differentialrechnung, Infinitesimalrechnung erfunden hat, dann ist es auch hocherstaunlich, wie wir, die wir in unserer modernen Technik uns so stolz sind, dass wir doch auf den Schultern von Riesen stehen.
Schönes Bild auf jeden Fall. Und jetzt, wo Sie so sagen, tut es mir so leid, dass ich in Mathematik, Physik und Chemie überhaupt nicht aufgepasst habe. Das ist ja wie auch die Sprachen oft ein Schlüssel für viel mehr Wissen und viel mehr Interessantes, was man im Alltag eigentlich auch gebrauchen kann.
Das stimmt. Meine Frau durfte mal an einem schönen Projekt mitarbeiten, das hieß Hausaufgaben für Erwachsene. Und in dem Buch, da findet man die Schulfächer und das, was man eigentlich aus der Schule noch wissen können dürfte oder auch sollte oder könnte. Und da gibt es eben Chemie, da gibt es Physik, da gibt es andere Wissenschaften, Sprachen auch. Und das war ganz schön. Sie hat da über Deutsch gesprochen, durfte sie schreiben. Und auch da gibt es ja ganz viel zu wissen. Aber gerade im Bereich der Physik, da ist es ja auch so, dass wir im Alltag häufig mit solchen Ausdrücken beschäftigt sind, ohne dass wir daran denken. Das merkt man dann, wenn die Bildlichkeit so ein bisschen lustig wird. Also ich las beispielsweise, ein Schwimmer habe schon zweimal die persönliche Schallmauer durchbrochen. Und also schwimmen Schäfes kann man Bild. Schon schnell. Aber man stellt sich wirklich diese Mauer vor, dieses Bild der Mauer ist so stark, dass es inzwischen ja auch bei Geschäften die Preismauer gibt, die durchbrochen wird. Mhm. Auch da ist dann die Frage, nach unten oder nach oben? Ich befürchte, eher nach oben. Und da sind wir im Bereich der Forschung des 19. Jahrhunderts. Ernst Mach, ein großartiger Forscher, der ein ganz weites Gebiet an Forschungsinteressen hatte, also Erkenntnisphilosophie, aber auch Psychologie war ihm ganz, ganz wichtig. Er hat als Zeichner sehr schöne Dinge produziert und er war eben in Bereichen der, ja, wie soll ich das jetzt am besten sagen, also letztlich dessen, was Luftwiderstand und Bewegung schneller Körper in der Luft für Folgen hat. Also der Mach'sche Kegel, eine Stoßfront bei überschallschnellen Geschossen, die hat er beispielsweise schon mit Fotografie untersuchen können und kam eben dann darauf, dass es diese Stoßfront, wie er das genannt hat, gibt, die nannte man dann die Schallmauer und warum es dann eben beim Durchbrechen derselben diesen Überschallknall gibt, das war lange Zeit nur mit solchen Geschossen möglich und ist dann erst durch die Bell X1 hieß sie, glaube ich, oder 1XB von Herrn Jäger, die von einem Flugzeug aus gestartet wurde, wirklich gezeigt worden. Man kann auch mit einem Flugzeug die Schallmauer durchbrechen. Das war vorher gar nicht klar, ob man dabei solche Schäden am Flugzeug vielleicht hätte, dass es tödlich sein könnte. Also diese Schallmauer durchbrechen war etwas Revolutionäres, etwas für viele Begeisterndes und hat sich dann als Bild unglaublich festgesetzt in sehr, sehr vielen Bereichen. Und wenn wir dann im Bereich der Musik sind, I'm gonna make a supersonic man out of you, singt Freddie Mercury, oder was die Kinder eher kennen, das ist Sonic der Igel, der Sonic the Hedgehog heißt, und der ist eben unglaublich schnell, und Sonic heißt ja eigentlich nur Schall, aber es geht auch um Supersonic, um Überschallgeschwindigkeit. Und wer sich rasiert, der hat vielleicht auch einen Rasierer, der Mach 2, 3, 4, 5 oder so heißt. Auch wieder spannend. Soll der besonders schnell rasieren?
Als bayerisches Schulkind habe ich mich schon immer gewundert, warum es auf einmal nicht mehr der Butters und Dieb, sondern die Butter geheißen hat und nicht der Teller, sondern das Teller. Und auf einmal kam der Moment und das Momentum. Und was das Momentum ist, das erfahren wir jetzt von Rolf Bernhard Essig.
Das war eben der Radio.
Der Radio.
Ja, Radio. Das war für mich auch überraschend, als ich im Süden als nordgeprägtes Kind der Radio hörte. Und dann, ach so, das ist die Kurzform von der Radioapparat. Und das Radio hat sich dann eben verändert. Ja, das mit dem Moment ist doppelt interessant, weil Moment ja ein schönes altes Wort auch ist und vor allen Dingen erst einmal hieß so viel wie Augenblick. Und dieses Wort Augenblick, das hat Philipp von Zesen im 17. Jahrhundert erfunden. Das gab es vorher nicht. Da hat man eben immer Moment gesagt. Und damals gab es schon Sprachkritik, zu viele eingewanderte Wörter aus dem Italienischen und Französischen. Wir müssen mehr deutsche Wörter finden. Und der hat dann aus Moment den Augenblick gemacht. Jetzt ist im englischen Bereich der Moment, das Momentum, ein physikalischer Fachbegriff für den Impuls. Und jetzt haben wir also den Augenblick, das ist der Moment, den etwas dauert, und haben über das Englische dann im Neutrum das Moment im Sinne von das, was jetzt der Impuls ist, das, was dem Ganzen eine entscheidende Kraft gibt. Das ist schon relativ alt. Man hat im Bereich der Militärstrategie von dem Überraschungsmoment gesprochen. Und das war das Überraschungsmoment und nicht der Überraschungsmoment, wie man oft hört. Es ging eben darum, diesen Effekt der Überraschung zu benutzen, die Kraft der Überraschung zu benutzen und nicht den Augenblick der Überraschung zu benutzen. Also hier ist es wie so oft, dass wir hier zwei Geschlechter haben und damit auch zwei unterschiedliche Bedeutungen, die im Alltag aber dann so ineinander verschwinden.
Und wenn Sie jetzt schon im Radio sind, wie schön ist es auch, über fröhliche Wissenschaft sprechen zu können, Rolf Bernhard Essig.
Das Allerwichtigste vielleicht. Und gute Lehrer wie mein Herr Schneider in Mathematik und Physik, die haben es uns beigebracht. Er hat beispielsweise als Ergebnis von Rechnungen immer solche genommen, dass man wusste, man hat es geschafft. Das war dann die Lösung 1,23456 oder 22,222. Und dann wusste man, wenn das solche besonderen Zahlen waren, dass man die richtige Lösung hatte. Er hat uns also beigebracht, man kann diese Freude des Ergebnisfindens auch empfinden. Der Begriff der fröhlichen Wissenschaft, der ist ja sehr, sehr alt und kommt interessanterweise aus der Troubadour-Dichtung in der Provence in Mitte des 14. Jahrhunderts. Da hat man eigentlich vom fröhlichen Wissen erst gesprochen und das hat sich dann in die Wissenschaft von der Dichtkunst übertragen. Und das gibt es im Englischen auch, the joy of thinking, die Freude des Denkens. All das, denke ich, ist für diese harten Wissenschaften, wie man manchmal auch sagt, viel zu kurz gekommen. Und wenn Nietzsche sein Werk Fröhliche Wissenschaft nennt, dann steht er da eben auch in so einer Tradition. Es ist eine Freude, etwas zu erfahren, egal ob es jetzt um Sprache geht oder ob es um Quantenphysik geht oder um Mechatronik. Das ist ja auch etwas Entscheidendes heutzutage. Diese Freude, wenn wir die etwas weitertreiben können, auch vielleicht durch solche Sendungen wie unsere, dann wäre es das Allerschönste.
Und die Freude an der Sprache, an den Sprichwörtern, den Redensarten und das Herumspielen mit Sprache und die Sprache auch wieder zu sehen als Spiegelbild der Erneuerungen, der technischen Entwicklungen und auch der lustigerweise der Verballhornungen. Es hat ganz schön gerattert heute. Ich glaube, wir konnten alle etwas abspeichern. Vielen Dank, Rolf Bernhard Essig, und wünsche Ihnen jetzt bei dieser Ausstellung Potzblitz viele Erleuchtungen und viele Geistesblitze.
Schönen Dank, Frau Kaiser.
Bis zum nächsten Mal.
22. Juli.